Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge von Sehnsucht Mama, ein Kinderwunsch-Podcast, zumindest überwiegend von mir. Ich bin Lena, ich habe selber eine lange Kinderwunschreise hinter mir, bin aber auch psychologische Kinderwunschbegleitung und lasse deswegen immer wieder so ein bisschen therapeutisches Fachwissen mit einfließen, ist aber in erster Linie erzähle ich hier von meiner eigenen Geschichte. Und ich habe so eine kleine Reihe vor. Ich habe schon von der ersten Fehlgeburt erzählt. Also wir hatten tatsächlich 5 Fehlgeburten, mein Mann und ich, in diesen ja gut 6 Jahren. Und ich hatte mal bei Instagram gefragt, wie ihr das so haben wollt, ob ich das alles vereint in einer Folge erzählen soll oder lieber einzeln. Ihr hattet euch das einzeln gewünscht und deswegen mache ich das, weil sich das auch für mich tatsächlich irgendwie stimmiger anfühlt. Das heißt, ich erzähle erstmal von der jeweiligen Schwangerschaft und wie sie dann eben zu Ende gegangen ist, in welcher Woche und wie das alles war, ne? Also falls das jemand von euch gerade überhaupt nicht hören kann, dann könnt ihr gleich vorskippen, dann könnt ihr einfach stoppen. Ich erzähle jetzt vorher noch ein kleines bisschen was zu NFP, weil das einfach so maßgeblich für mich war und so wichtig und so entscheidend. Und genau, deswegen packe ich das vorne nochmal so ein bisschen weg. Also vielleicht auch für diejenigen, die das interessiert. Ne? Wann habe ich denn getestet und so weiter. Also das kommt jetzt mal einfach so zum Start. Und zwar hatte ich bei der ersten Fehlgeburt, hatte ich eben schon erzählt, wie lange das gedauert hat. Beim ersten Mal so ungefähr 1,5 Jahre. Bis zur zweiten Schwangerschaft hat es dann im 13. Zyklus geklappt. Also 12 Zyklen waren erfolglos sozusagen und im 13. Zyklus hat es dann geklappt. Und ich weiß das eben so genau, weil ich diese, und jetzt kommt Werbung, wunderbare MyNFP-App habe. Seit 10 Jahren begleitet die mich erst zur Verhütung und ja, dann eben zur Kinderwunschplanung. Und das ist einfach für mich ehrlich gesagt mehr als nur irgendwie eine App, wo ich meine Temperatur und so weiter eintrage. Das ist ein richtiges Tagebuch. Also das ist im Grunde mein Kinderwunsch-Tagebuch, ehrlich gesagt, weil da ja alles drin ist. Also ich sage es mal so, sogar wann wir Sex hatten, ne? Teilweise habe ich da irgendwie wirklich so intime Sachen auch reingeschrieben, wann ich wo irgendeinen Storch gesehen habe, ich weiß, was ich für Gefühle hatte, was ich für Symptome hatte, das habe ich alles da reingeschrieben. Und das ist halt nicht weg, ne? Sondern das ist einfach konzentriert in dieser App. Ja, und ich bin einfach riesen Fan davon. Ich habe ja schon mal eine Folge auch zu NFP gemacht, zu NFP und zu Ovulationstests. Ich habe jetzt die Nummer gerade nicht im Kopf, aber das heißt, die Folge heißt das perfekte Timing, NFP und Ovus. Könnt ihr gerne auch nochmal reinhören, falls ihr jetzt gerade sagt, NFP was? Also es ist ja, natürliche Familienplanung bedeutet das und ist, wie gesagt, zur Verhütung da, aber das hören jetzt hier wahrscheinlich die meisten nicht, sondern eben auch zur Kinderwunschplanung und das ist eben dieses Temperaturmessen, Cervixschleimbeobachtung oder auch Muttermundbeobachtung und da kann man halt einfach wirklich ganz genau rausfinden, wann sind meine fruchtbaren Tage und hatte ich überhaupt einen Eisprung. Das sagt einem die Temperatur, das sagt einem der eigene Körper. Der eigene Körper sagt einem tatsächlich, jetzt sind die fruchtbaren Tage anhand des Cervixschleims und jetzt hattest du einen Eisprung, weil die Temperatur ansteigt, ne? Wie gesagt, die Regeln erkläre ich in der anderen Folge. Das würde jetzt hier wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Es ist absolut großartig, diese MyNFP-App. Ich kann die wirklich nur von Herzen empfehlen. Verlinke ich natürlich auch in den Shownotes, wie ihr da hinkommt und so weiter. Genau, das ist diese Folge wird gesponsert von der MyNFP-App. Und ich sage echt herzlichen Dank, weil die einfach für mich Gold wert ist, die ganze Zeit gewesen ist und jetzt immer noch ein Goldschatz, auch an Erinnerungen und ja, eben für diese ganze lange Reise sozusagen, ne? Ja. Genau, also ich habe halt für mich eben rausgefunden, dass ich meistens 3 Tage nach meinem Eisprung in die Hochlage gegangen bin. Das ist relativ spät, manche haben das näher dran, das ist aber wirklich komplett individuell. Und deswegen habe ich in diesem Zyklus, der 13. Zyklus nach der letzten Schwangerschaft, habe ich einen Hochlagentag 12 positiv getestet. Das ist dann für manche Leute schon relativ spät, weil die eben schneller nach dem Eisprung höheren Temperaturanstieg haben, den Temperaturanstieg haben, ne? Das ist ja, das Progesteron sorgt ja dafür, dass die Temperatur nach oben geht. Und das passiert einfach bei manchen Frauen ein bisschen schneller, bei mir eben immer so ungefähr 3 Tage grob nach dem Eisprung. Genau. Und ich habe mich in diesem Zyklus begleiten lassen von TCM. Das ist traditionelle chinesische Medizin. Das heißt, ich habe da eine Zungendiagnostik gemacht. Ich habe mich entsprechend ernährt. Ich habe ein wirklich sehr detailreiches Blutbild machen lassen. Das heißt, wirklich die Mikronährstoffe angeguckt. Was kommt überhaupt in meinem Körper an? Was wird eigentlich wirklich verstoffwechselt und was nicht? Da kann ich aber auch noch mal extra was zu erzählen. Dann habe ich Akupunktur eben gemacht. Das ist ja ein wichtiger Punkt in der traditionellen chinesischen Medizin. Und Granulat hatte ich genommen, also so eine Kräutermischung. Ne? Kann man auch als Tee sich anrühren lassen. Und ich hatte den eben als Granulat und habe das immer angerührt. Das war nicht unaufwendig, ne? Das musste ich irgendwie dreimal am Tag nehmen und so viel Abstand zu den Mahlzeiten lassen. Also das war echt eine Wissenschaft für sich. Allerdings im ersten Zyklus, wo ich wirklich alles gemacht habe, also wo ich die Zungendiagnostik hatte, wo ich mich einigermaßen danach ernährt hatte, nicht komplett, wer mich ein bisschen kennt, weiß, das mit der Ernährung ist so eine Sache bei mir mit Schokolade und so. Aber wo ich vor allem eben Akupunktur und Granulat in Kombination hatte, bums, Falderer, da bin ich direkt im ersten Zyklus schwanger geworden. Also Akupunktur hilft ja auch nachweislich. Ne? Das ist jetzt unbezahlte Werbung im Gegensatz zur NFP-App. Die war ja bezahlt. Ist jetzt die Akupunktur- oder TCM-Geschichte unbezahlt. Ich habe das damals bei Dunja Petersen machen lassen. Die findet ihr auch online, kann ich auch gerne in den Shownotes verlinken. Genau. Ja, und dann habe ich halt im Grunde wirklich auch HCG-Kontrolle gemacht mit diesen teuren, wunderbaren Schwangerschaftstests, die einem eben dann anzeigen, schwanger, Woche 1 bis 2, schwanger 2 bis 3, schwanger 3 plus. Und daran kann man eben auch ganz gut erkennen, steigt mein HCG. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel nicht beim Arzt ist und eine HCG-Kontrolle macht oder auch nicht machen möchte, ist das am Anfang der Schwangerschaft auf jeden Fall eine Möglichkeit, um zu gucken, ob das HCG grob steigt. Ne? Auch da ist ja immer wieder Urinwert, hinkt dem Blutwert hinterher und so. Es ist ein bisschen tricky, aber ich habe es ehrlich gesagt eben auch immer gemacht, und um das so ein bisschen im Blick zu haben. Ne? Genau, ja, und dann überlege ich jetzt tatsächlich, das in dieser Folge so zu machen, dass ich es einfach mal vorlese, was ich geschrieben habe, weil ich habe es ja gerade schon erwähnt, tagebuchtechnisch. Und das ist ja jetzt hier ein Podcast, das sollte ursprünglich mal ein Buch werden. Und das Exposé ist auch schon fertig und alles. Und ich habe auch schon einige Kapitel geschrieben. Einige sind schon, wo ich sage, okay, die würde ich sogar so lassen. Und andere müssen vielleicht noch überarbeitet werden. Aber so ein bisschen was versuche ich jetzt einfach mal vorzulesen. Ich guck mal, wie sich das so anfühlt. Wenn sich das total mistblöd anfühlt, euch nicht einfach frei Schnauze irgendwas zu erzählen, sondern was vorzulesen, das kenne ich ja gar nicht. Bei mir ist ja alles ungeskriptet und so. Wenn ich mich damit nicht wohlfühle, dann lasse ich es, dann erzähle ich es irgendwie so aus der Erinnerung. Aber ich versuche das einfach jetzt mal mit diesem Vorlesen. Okay, also. Okay, das heißt dann natürlich jetzt auch für diejenigen, die das gerade überhaupt nicht hören können mit Schwangerschaft und so weiter und so fort, ne, dann stoppt hier einfach, dann ist das aktuell nicht eure Folge. Weil jetzt geht es hier erst um Schwangerschaft und dann eben darum, wie es nicht geglückt ist und wie es eben in einer Fehlgeburt endete. Also ne, das ist ja jetzt auch nicht groß gespoilert, das war ja klar, es steht ja irgendwie auch in der Überschrift. Also ich lese mal vor. Da ist so viel Vertrauen und so viel Freude und so viel Dankbarkeit, da steht tatsächlich wieder schwanger auf meinem Test. Ich falle etwas dramatisch, aber komplett intuitiv auf die Knie im Badezimmer, als ich den Test mache und sage immer wieder danke, 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 danke. Wirklich so Richtung Himmel, ne? Ich habe wirklich so die Hände zusammengeschlagen, also es war Wahnsinn. Es folgen dann ein paar Wochen voller Hoffen, voller Bangen, voller Googelei, ihr kennt das. Denn der Ultraschall in der 7. Schwangerschaftswoche hat noch kein schlagendes Herzchen gezeigt. Und das ist ja das, was ich immer hatte. Ich merke schon, ich kann nicht einfach nur komplett vorlesen. Ich muss immer zwischendurch erzählen. Diese furchtbare Eckenhocker-Scheiße. Ich muss es jetzt einfach mal so sagen. Ne, ich habe da eine Fruchthöhle gesehen. Aber das Kind da drin, also wenn man Eckenhocker hat, ist es wohl so, dass das Kind so im Schatten liegt, in der Gebärmutter oder so eingekuschelt ist, dass man es auf dem Ultraschall nicht gut erfassen kann. Ne? Also, deswegen habe ich mich verrückt gegoogelt. Ich habe in diversen Foren natürlich erfahren von, keine Ahnung, ich nenne sie jetzt einfach mal Susi Sonnenschein 89 oder was auch immer, die das eben wirklich hatte. Ne? Die hat lange, da hat man nichts gesehen, nichts gesehen, nichts gesehen und plötzlich, bums, in der 9. Woche ist da ein schlagendes Herzchen. Also, es gibt diese Wunder, ne? Das ist möglich. Genau, ich lerne aber auch, dass es eben deutlich entscheidender ist, ob der HCG-Wert sich alle 2 Tage verdoppelt. Das habe ich nämlich bis dahin nicht gewusst, bis zu meiner 2. Schwangerschaft. Also, alle 2 bis 3 Tage sollte sich der HCG-Wert verdoppeln. Das heißt, das ist echt gerade am Anfang, irgendwann bleibt er dann auf einem Plateau, ne? Aber gerade am Anfang der Schwangerschaft sollte das so sein und dann weiß man eben, ist die Schwangerschaft intakt oder nicht. Genau, also. Und dieses HCG, also es sorgt eben auch häufig für Übelkeit. Und weil mir eben eigentlich meistens immer übel gewesen ist, habe ich das einfach immer als total gutes Zeichen gewertet, ne? Und habe mich richtig darüber gefreut, ehrlich gesagt, auch über die Übelkeit. Also, 7. Schwangerschaftswoche, Fruchthöhle, kein schlagendes Herzchen, auch nicht wirklich ein Embryo, was schon alarmierend ist, so, ne? Aber gibt eben die Wunder. Eine Woche später bin ich dann wieder bei der Frauenärztin und auf dem Ultraschall sieht man, dass sich die Fruchthöhle verdoppelt hat von der Größe her. Oh Leute, ich war so erleichtert, ne? Weil ich schon dachte, okay, alles klar, das ist doch ein gutes Zeichen. Allerdings war da immer noch kein Embryo zu sehen und auch noch kein Herzschlag. Für diejenigen unter euch, die sich da so richtig reingefuchst haben, die wissen jetzt wahrscheinlich schon, okay, kannst du knicken, ne? Das ist doch nichts. Aber wenn man da selber drin steckt und wenn man auch noch einigermaßen unerfahren ist, das war ja jetzt erstmal eine zweite Schwangerschaft und ich wusste das mit dem HCG-Wert und so weiter alles noch gar nicht, dann hält man sich natürlich an allem fest, ne? Und ja, die Ärztin hat mir dann eben Blut abgenommen, um den HCG-Wert zu kontrollieren. Und ich habe dann, ja, ein, zwei Tage später habe ich erfahren, okay, mein HCG-Wert liegt bei 21.000. Das ist mir echt hoch vorgekommen. Aber ohne Vergleichswert ist das halt einfach nicht aussagekräftig, ne? Den Ultraschall findet meine Ärztin damit allerdings extrem aussagekräftig und zwar auf negative Art und Weise. Deswegen hat sie mir tatsächlich einfach nur eine Überweisung zur Ausschabung in die Hand gedrückt. Ehrlich gesagt, mit wenigen Worten und kaum Blickkontakt. Ja, und ich habe mir in dem Moment, habe ich mir gedacht, die spinnt doch. Auf gar keinen Fall. Ich gebe doch mein Kind jetzt nicht einfach so auf, ne? Weil vielleicht ist es ja wirklich hier bei, wie Susi Sonnenschein 89 oder wie auch immer die heißen aus den Foren. Und in einer Woche schlägt dann da doch ein Herz. Ich meine, das könnte ich mir doch, ich kann es nicht vorlesen, es tut mir leid, Leute, es geht aber nicht. Das könnte ich mir doch im Leben nicht verzeihen, wenn ich da jetzt vorher gesagt hätte, okay, wir machen eine Ausschabung, so, ne? Also war ich mir mit der Frauenärztin nicht mehr so sicher. Die hatte auch davor schon nicht ganz so hundertprozentig empathisch für meine Verhältnisse reagiert. Und immer so auf meinem Alter ist sie so ein bisschen rumgeritten. Vielleicht nochmal als Info, ich war zu dem Zeitpunkt 37. Also, ja, ist jetzt nicht mehr taufrisch, ne? Aber ganz im Ernst, also wie viele Frauen kriegen denn mit 40 oder auch weit drüber noch ein Kind und werden schwanger? Also ich weiß, dass die Chancen geringer werden, das wissen wir alle. Auch das übrigens über das Zykluswissen und NFP, da gibt es richtig tolle Statistiken. Guckt euch das mal an, auch auf der Seite von MyNFP könnt ihr einfach mal gucken. Da wird halt wirklich genau geguckt, wie wahrscheinlich ist das, wenn man sich an die NFP-Regeln hält. Also es ist... Ne, wie wahrscheinlich ist es dann, schwanger zu werden und so weiter, ne? Genau, also zurück zu der Frauenärztin. Ich war mir irgendwie nicht so richtig sicher, fühle ich mich dann noch wohl? Wir waren mittlerweile auch umgezogen und ich hätte eine Stunde Fahrt und so weiter. Also habe ich mir gedacht, nee, komm, ich probiere einfach eine neue Frauenärztin aus und habe relativ zügig einen Termin bei einer anderen in unserem neuen Wohnort gefunden, einen neuen Termin gekriegt. Und dann bin ich da hingegangen, habe gedacht, vielleicht haben die ja auch bessere Geräte. Ne, vielleicht war das Ultraschallgerät einfach nicht so optimal und vielleicht sieht die was. Ja, sah aber ähnlich aus und die hat dann eben auch nochmal HCG abgenommen. Und also ich hatte zwar eben diesen relativ hohen HCG-Wert, aber der hat sich einfach definitiv nicht verdoppelt. Also ja, musste ich dann im Krankenhaus anrufen. Und selbst da habe ich immer noch einen Funken Hoffnung gehabt. Ich habe immer noch gedacht, wenn die im Krankenhaus vor der Ausschabung doch nochmal einen Ultraschall machen, vielleicht haben die noch bessere Geräte und vielleicht sehen die dann mein Kind mit dem Herzschlag. Ich wollte dieses Kind einfach nicht aufgeben. Ich wollte das nicht. Ich konnte das nicht. Ich habe so daran festgehalten, dass da was ist. Ja, aber war halt nicht, ne? Und dann war klar, okay, wenn auch die im Krankenhaus nichts sehen, ich hatte jetzt drei unterschiedliche Ultraschallgeräte, das ist jetzt... Ich muss es akzeptieren, ne? Da ist wohl nichts. Also keine intakte Schwangerschaft. Ja, und dann hatte ich, glaube, zwei Tage später oder so, hatte ich dann eben den Termin, ne? zur Ausschabung. Ja, und dann habe ich eben meine allererste Ausschabung gehabt. Und davon erzähle ich jetzt. Und das, ich will das überhaupt nicht irgendwie krampfhaft heiter darstellen oder so, weil ich auch weiß, das ist ein, das, also später habe ich es auch mal genannt, das ist, also müsste ich zur Schlachtbank, so. In dem Fall, ich weiß nicht, was das bei mir ist, vielleicht hat das die ein oder andere von euch auch. Ich bin dann oft neugierig. Ich hatte das jetzt noch nicht und ich war vor Operationen immer irgendwie neugierig und ich wollte dann irgendwie wissen, wie das so ist. Und ich finde es immer spannend im OP. Ich bin jetzt gar nicht so eine totale Arztserien-Junkie-Frau, so, ne? Aber ein bisschen Grey's Anatomy habe ich schon geguckt, aber viel mehr jetzt auch nicht. Aber ich finde das einfach spannend. Eine Freundin von mir ist Anästhesistin, ich könnte der Stunden zuhören. Ich finde das einfach total spannend und faszinierend, ne? Auch dieses Propofol. Ich meine, was ist das denn bitte für ein Hammerzeugs? Also das knockt einen so aus, dass man nichts mehr mitkriegt, dass man schön träumt und man ist nicht tot, aber man kriegt nichts mit. Ich finde, was haben sich die Menschen denn da ausgedacht? Was ist das für ein krasses Zeug? Ich finde das so. Also ich bin ja in alle Richtungen offen, ne? Alternativmedizin und was auch immer und auch Schulmedizin. Das ist alles, ich finde alles irgendwie, kann ich spannend finden und gerade das finde ich einfach wirklich, wirklich faszinierend. Ja, und diese Ausschabung, ich weiß, ich habe auch wirklich Klientinnen gehabt, die hätten es eigentlich gut gebrauchen können, dass ich mit in den OP komme. Wir haben das auch mal versucht. Es ging dann aber auch teilweise durch Corona nicht und so, weil das für die einfach traumatisch ist. Allein der Zugang, den Zugang gelegt zu bekommen, ist schon einfach Hölle, so, ne? Deswegen, ich will das überhaupt nicht jetzt hier so darstellen, als wäre das eine lustige Angelegenheit oder ein Spaziergang. Überhaupt nicht. Ich hatte dann einfach nur, nachdem ich eben mein Kind erst gar nicht aufgeben konnte, habe ich dann irgendwann geschnallt, okay, jetzt ist es hier wirklich vorbei. Ich habe es jetzt irgendwie verstanden, auf einer Ebene zumindest habe ich es irgendwie verstanden. Dann möchte ich auch, dass mein Körper das jetzt begreift und dass der nicht immer weiter HCG produziert, sondern dass wir das jetzt hier beenden, so, ne? Und deswegen habe ich mich dann einfach geöffnet und habe gesagt, okay, dann bin ich jetzt hier offen für diese Geschichte und bin irgendwie neugierig darauf. Und dann hatte ich halt das riesengroße Glück, dass das wirklich so, so nette Ärzte und Ärztinnen waren und so, so nette und witzige Schwestern. Ich habe, wie gesagt, ich habe das ja alles in meiner NFP-App notiert. Deswegen weiß ich noch, das ist Schwester Tanja gewesen. Ich sage ja nicht, welches Krankenhaus das ist. Und die war einfach so toll. Also ich bin dann da, mein Mann durfte mich tatsächlich bis zu dieser Schleuse begleiten und Händchen halten. Ja, und dann bin ich da eben rein. Und ich fand das einfach spannend, da in dem OP zu liegen. Ne? Da war ich übrigens mittlerweile Ende der 9. Woche. Ne? Deswegen in der 9. Woche muss man dann, glaube ich, wirklich was sehen. Für alle diejenigen, die das jetzt gerade sich fragen, weiß ich natürlich nicht. Und ne, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt auch noch nicht aufgeben, dann wartet ihr natürlich. Oder lasst euch das nochmal von einer anderen Ärztin angucken oder was auch immer. Aber das ist so das, was ich nach 5 Fehlgeburten irgendwie so für mich als zeitliche Spanne oder so gesehen habe, dass ich immer dachte, okay, bis zur 9. Woche. Ne? Und ich glaube, auch vor der 9. Woche machen die meisten Krankenhäuser nichts, weil eben wirklich ja immer noch irgendwie was da sein kann. Na, jedenfalls lag ich dann da in diesem OP und das war dann einfach wirklich total, ja, nett. Klingt jetzt bescheuert, aber irgendwie war das dann so, ne? Und dann lag ich da halt und mir wurde der Zugang gelegt. Das ist bei mir immer ein bisschen tricky, muss ich tatsächlich auch sagen. Aber es hat dann irgendwie geklappt. Auch wenn ich ne, müde, nüchtern, kalt, aufgeregt, das ist natürlich keine gute Kombination. Die Venen sind dann eher versteckt, aber irgendwie hat es geklappt. Und dann kam halt die Ärztin rein und hat mich begrüßt. Das fand ich auch wirklich toll. Das weiß ich auch, dass es überhaupt nicht üblich ist. Ich hatte ja ein paar solcher Geschichten und das ist nicht immer üblich. Aber die waren da einfach nett und es war einfach eine wirklich angenehme Stimmung. Und dann habe ich den Moment quasi genutzt und habe zu der Ärztin gesagt, sie passen aber gut auf mich auf, oder? Und sie machen das so, dass ich wieder schwanger werden kann, ja? Also nach dem Motto, bitte, bitte, pass auf meine Gebärmutter auf, bitte, bitte. Und dann hat sie halt gesagt, aber natürlich, ich bin ganz vorsichtig und pass gut auf sie und ihre Gebärmutter auf. Genau so hat sie es gesagt, ne? Also das war einfach wirklich, da hätte ich losheulen können, weil ich da einfach so dankbar drüber war und auch so gerührt und dachte, Mann, was sind die hier alle nett irgendwie, ne? Ja, und dann ist eben diese Schwester Tanja um die Ecke gekommen und hatte so 2 Spritzen in der Hand und hat so richtig geflötet eigentlich, also getrellert. Ich habe ihr das ganze gute Zeug und hat da so rumgewedelt. Und dann hat sie mir eben gesagt, ja, hier, das ist so quasi das Sektchen vorneweg. ne? Und die andere Flüssigkeit, das ist dann so die volle Dröhnung. Ne? Wenn sie den Sekt vorneweg irgendwie merken, dann kommt das richtig harte Zeug. Ich denke mal, das wird dann wahrscheinlich Propofol gewesen sein. Und ich habe das dann halt auch sofort gemerkt, ne? Schwupp, das ist wirklich als wie betrunken, ne? Ich habe das dann so kribbeln in den Beinen gemerkt irgendwie und so dieses wow, wird einem so ein bisschen schwindelig im Kopf. Und ich habe dann auch noch zu dem Anästhesist gesagt, also ihr Sekt, der knallt ganz ordentlich, ne? Also ihr merkt schon, da war einfach irgendwie wirklich eine angenehme Stimmung in dem OP. Und dann sagte er, okay, dann kommt jetzt die harte Dröhnung. So, und dann habe ich immer dieses Ding, ich weiß nicht, es klingt jetzt auch so, als hätte ich 120 OPs hinter mir, aber letztlich waren es halt ein paar, in meinem Leben waren es dann halt eben schon ein paar Operationen. So, ne? Und dann habe ich immer das Bedürfnis zu sagen, dass ich immer Angst habe, dass es bei mir nicht wirkt, dass die Narkose nicht wirklich, sowas gibt es ja. Und das ist immer so ein bisschen meine Sorge. Und dann wollte ich gerade zu dem sagen, ich habe immer Schiss, dass die Narkose nicht wirkt. Und dann in dem Moment habe ich schon gemerkt und habe schon gedacht, ah nee, alles klar, wirkt. Und bums, war ich weg. Ne? Ja, und dann bin ich irgendwann halt wieder zu mir gekommen. Das ist ja auch ein schneller Eingriff. Also das dauert ja 15 oder 20 Minuten oder so. Ne? So eine, man nennt das ja nicht mehr Ausschabung. Manche sagen Ausräumung, Kuretage. Kuretage ist vielleicht noch so das harmloseste. Alles andere, finde ich ehrlich gesagt, klingt trotzdem ekelhaft und fies, weil es einfach ekelhaft und fies ist. Ne? Naja, dann bin ich jedenfalls irgendwie wach geworden und dann stand da auch der Anästhesist neben mir und dann habe ich gesagt, oh, es ist vorbei, hat alles gut geklappt. Und dann hat er mich nur so angegrinst und meinte so, Aber er hat halt so komisch gegrinst, irgendwie, dass ich dann gefragt habe, okay, lassen Sie mich raten, das habe ich Sie schon mal gefragt. Ne? Ich sagte, Und dann habe ich gesagt, oh nein, weil es ist bei mir wirklich so mit dieses Propofol oder diese Narkose, ich weiß ja nicht genau, was davon dann so wirkt, ist für mich wirklich, als wäre ich betrunken gewesen und hätte halt so einen Filmriss gehabt. Und dann habe ich gesagt, oh nein, lass mich raten. Habe ich ihnen auch allen gesagt, wie lieb ich sie habe. Also, haben sie. Dann habe ich mich so geschämt irgendwie und habe dann gesagt, oh nein, das mache ich immer, wenn ich betrunken bin. Und dann hat er nur gesagt, das sind uns doch die liebsten Patienten. Ja, ich habe es ihm einfach mal geglaubt, ne? Dass ich da nicht irgendwas Peinliches gemacht habe. Und dann haben die mich auch direkt gefragt, ob ich Schmerzen habe. Und habe ich gesagt, jo, schon irgendwie, müssen sie nicht haben. Das fand ich auch toll. An anderer Stelle musste ich nämlich echt richtig darum kämpfen, was zu kriegen. Also das war, ist einfach ein tolles Krankenhaus gewesen. Das kann ich nicht anders sagen, ne? Ja, und dann haben die mir wirklich sogar ein Opiat irgendwie, glaube ich, gegeben. Und dann habe ich meiner Freundin und natürlich sofort Pascal, meinem Mann, geschrieben, dass ich wieder auf dem Zimmer bin. Ja. Und dann war ich noch so ein bisschen halt irgendwie in so einer Zwischenwelt irgendwie, ne? Und war, ja, also ich glaube, das Propofol macht halt einfach auch was mit einem. Ich war irgendwie auch euphorisiert, dass ich das so hinter mir hatte und war einfach irgendwie erleichtert und irgendwie auch ein bisschen stolz so und war auch glücklich damit, dass das eben so nett war, dass ich sagte, pff, okay, so eine Scheiße, sowas Schlimmes, dass das so nett laufen kann. Das ist ja auch schon irgendwie wieder besonders. Und dafür war ich dann auch einfach total dankbar. Ne? Ich glaube, das hat dann noch so bis zum nächsten Tag auch angehalten, so ein bisschen so eine Euphorie. Und dann ging es immer weiter runter. Weil man natürlich ja dann auch sagen muss, dass dann ja auch die Hormone krass verabfallen. Ne? Also das Progesteron, das HCG, das rauscht ja dann alles nach unten. Ich habe dann halt auch wirklich Schwangerschaftstests umgekehrt gemacht sozusagen. Ne? Das, was ich eben am Anfang der Schwangerschaft gemacht habe, um zu gucken, ob das HCG steigt, habe ich dann eben umgekehrt gemacht, um dann zu gucken, ob das HCG sinkt. Wobei auch viele Ärzte sagen, man muss oder sollte auch sicherheitshalber immer gucken, ob das HCG wirklich runter sinkt. Man sollte Blutkontrollen machen nach so einer Kuretage, weil das eben immer sein kann, dass doch noch Reste in der Gebärmutter drin sind oder im allerschlimmsten Fall, dass es eine zusätzliche Eileiterschwangerschaft gibt. Und das ist ja wirklich lebensgefährlich. Oder kann eben lebensgefährlich sein. Deswegen ist es wichtig, das auch zu kontrollieren, dass der HCG dann abfällt. So, ne? Das wusste ich auch, die haben dann eine Blutkontrolle gemacht. Also ich hatte ja erst einen Wert von 21.000 und dann bin ich eben wirklich in 0, nix auf 1.300 runter. Ich glaube innerhalb von 5 Tagen oder so. Und deswegen ist es auch kein Wunder, das macht natürlich was mit der Laune, sage ich jetzt einfach mal so plump. Ne? Also das war wirklich, ich bin dann richtig in ein Loch reingefallen und habe dann auch lieber doch meine Sendung abgesagt. Zu dem Zeitpunkt war ich ja noch beim Radio und habe gesagt, ich schaffe das nicht. Und unsere Chefin und unsere Chefs, die wussten das auch, was los ist. Mein Mann und ich haben beim gleichen Radiosender gearbeitet zu dem Zeitpunkt. Und die waren auch total verständnisvoll und haben dann auch gesagt, nein, um Himmels Willen, nimm dir Zeit, so, ne? Und dann habe ich eben lieber noch nicht gesendet, weil ich einfach noch nicht wieder gesellschaftsfähig war. Also ich habe mich echt eingeigelt, ich habe Filme geguckt, das habe ich schon mal an anderer Stelle erwähnt. Sandra Bullock-Filme habe ich vor allem geguckt. Also ja, ohne Sandra Bullock hätte ich einiges nicht geschafft irgendwie. Und ja, habe halt, das ist wirklich wie so ein Freefall-Tower, ne? Aber halt ohne dieses Glücksgefühl, sondern einfach nur, boah, das ist zu viel hier, das ist echt zu viel. Ich habe das auch irgendwann mal beschrieben in irgendeinem meiner Zeilen, die mein Buch werden sollten. Es gibt ja so Freefall-Tower, die sind witzig. Also kommt natürlich darauf an, ob ihr das mögt. Mir ging es so, dass ich so manche einfach echt witzig fand, weil die so ein Kribbeln auslösen und so ein cooles Oah im Bauch. Und dann gibt's aber ich im Heidepark, der ist nicht witzig. Der ist so groß, der ist so lang, das war für mich nicht witzig. Da hätte ich am liebsten, ich war so stinkesauer, als ich hinterher von diesem Freefall-Tower runtergegangen bin, weil ich dachte, habt ihr eigentlich einen Arsch auf, Freunde? Das hat nicht die guten Gefühle ausgelöst, sondern Angst. Ich wäre am liebsten da irgendwo hingegangen, hätte mich beschwert bei dem Typen, der den konzipiert hat. Also so war das eher, ne? Es war einfach nicht der gute Freefall-Tower. Ja, und dann habe ich halt eben, ich bin dann irgendwann zum Friseur, das hilft ja auch immer irgendwie, ne? Eine Freundin hat mir Blümchen geschickt, das war einfach auch total lieb. Und ja, ich glaube, 6 Tage nach der Ausschabung habe ich dann wieder moderiert. Und das hat mir dann eben ab einem gewissen Zeitpunkt auch immer wieder geholfen, weil ich dann, da hatte ich Musik und ich musste ja präsent sein und gute Laune auch vermitteln oder eine grundfreundliche Ansprechhaltung auf jeden Fall. Und das führt natürlich auch dazu, dass man die dann auch hat, ne? Also das war zumindest bei mir immer so. Ich konnte mich dadurch auch immer selber aus einer Art Loch irgendwie wieder rausholen. Ja, und jetzt lese ich hier gerade noch mal so ein bisschen in meinen Notizen. Tatsächlich, circa 2 Wochen später, kam dann die kleine Wissenschaftlerin in mir, hat natürlich immer alles getestet und geguckt und so weiter. Und da hatte ich dann tatsächlich schon wieder einen Eisprung. Also mein HCG ist weiter echt richtig gut gesunken und ich weiß gar nicht mehr, wann das jetzt war, aber dann war ich ja irgendwann auch bei der Nachsorge bei der neuen Frauenärztin und da lag der HCG-Wert dann so bei 5,9. Unter 5 ist ja im unschwangeren Bereich sozusagen, ne? Dann ist er quasi nicht mehr nachweisbar. Also die meisten Tests zeigen ja so ab einem Wert von die Frühtests ab einem Wert von 10 an. Die meisten eher so bei 20, 25, ne? Aber das, ja, wenn ihr tief im Kinderwunsch seid, werdet ihr das sowieso alles wissen. Ja, aber ich war dann einfach unglaublich stolz auch, ne? Auf meinen Körper. Wie hat der das gemacht, ne? Was für eine Wundermaschine, dass der das so gut verpackt hat. Diese Schwangerschaft, diese Curettage, dann dieser ganze Hormonabfall, also nicht im Sinne von Müll, ne? Sondern dass es eben runtergefallen ist, und dass er dann direkt wieder einen Eisprung produziert. Also wirklich, dass mein Körper hat mir damit immer auch gesagt, ich will das, ich möchte das, ich kann das grundsätzlich, mach weiter, so. Und meine Seele war sowieso so weit, meine Ungeduld, die war schon wieder vorne weg und unterwegs und hatte sich am liebsten schon Kreisseele angeguckt. Ja, so halt, ne? Und deswegen haben wir es auch immer weiter sofort probiert, weil das ist ja auch, das wisst ihr wahrscheinlich auch. Und ich glaube, ich weiß auch nicht, ob einem wirklich Ärzte noch raten, 3 Monate zu warten. Also rein körperlich muss man das in der Regel nicht. Sicherlich gibt es irgendwelche Ausnahmen. Ich bin keine Ärztin, ne? Es gibt sicherlich Ärzte, die sagen, aufschreien und sagen, halt, stopp, nein. Unter den und den Umständen muss man warten. Das fragt ihr natürlich. Aber im Grunde muss man das eigentlich nicht. Der Körper sagt einem das und die Seele auch. Meistens jedenfalls, ne? Ja, genau. Also von daher, ich war unglaublich, unglaublich stolz, wie mein Körper das gemacht hat und dass er dann direkt wieder einen Eisprung hingelegt hat. Nach so kurzer Zeit, dass der HCG-Wert relativ schnell gesunken ist, das kenne ich nämlich auch ganz anders, aber das kommt dann irgendwann in den nächsten Folgen, wenn ich über die anderen Schwangerschaften und Fehlgeburten erzähle. Ja, so war das. Das war jetzt ein bisschen eine strange Folge für mich, weil ich teilweise abgelesen habe, beziehungsweise in Notizen geguckt habe. Das kenne ich ja gar nicht. Ich habe ja sonst keine Notizen. Ich habe das Gefühl, mich hat das jetzt eher verwirrt. Genau. Aber das wird auch nicht wieder vorkommen, weil den Rest werde ich nicht lesen oder so, ne? Sondern da werde ich einfach wieder dann freischnauze erzählen. Ich habe jetzt ja auch freischnauze erzählt, ihr wisst, was ich meine. Blabla, jetzt wird's lang, ne? Also Leute, ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr mir Sterne dalasst, am liebsten 5. Ich freue mich über jeden Kommentar, über Rezensionen, über Bewertungen, Apple Podcasts, Spotify, Audible, wo auch immer ihr mich hört, Podimo. Bei Podimo, da kann ich das irgendwie nicht lesen, da kriege ich wieder nicht hin. Ich freue mich darüber. Folgt mir auf Instagram, guckt euch die MyNFP-App an. Es ist einfach großartig. Und ja, genau. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.